Guten Tag. Ich befinde mich gerade in einer ausgesprochen hellen Stimmung, welche intelligente Gedanken produziert wie jenen, dass man einmal einen intelligenten Aufsatz produzieren könnte mit dem Titel »Der Unfall als konstituierendes Element der Weltgeschichte und des Seins«. In der Tat ist es wohl kein Zufall, dass Unfall praktisch gleichtönt wie Urknall, und ich will einen alten IBM-Computer fressen, wenn der Urknall kein Unfall war, ein Ereignis, das aus der ruhig strömenden, oder nicht mal strömenden, sondern ruhig im Weltenbett stehenden Zeit heraustrat und sie überhaupt erst in Bewegung setzte. Die gesamte Weltgeschichte, bisher ungefähr 15 Milliarden Jahre, und dann nochmal so viel hinzu, ist ein einziger Unfall. Manche Leute sagen, dass es sich nur um den Traum oder gar Gedankenblitz eines über- oder untergeordneten Wesens oder um eine Ausstülpung einer anderen Seinsform, nämlich vermutlich der Nicht-Seinsform, handle. Aber wie auch immer, der Unfall ist mit Sicherheit ein konstituierendes Element, der überhaupt erst zu Inhalten führt, wie zum Beispiel diese Sendung oder dieser Sender oder die Absprachen der deutschen Automobilhersteller zur Umgehung jener Abgasnormen, welche sie bzw. ihre Lobbyisten in der Europäischen Union überhaupt erst eingeführt hatten. Etwas Bescheuerteres ist mir in letzter Zeit nicht untergekommen. Und es gibt, weiß Gott, genug Idioten und Idiotien unter der sengenden Sommersonne. Nehmen wir bloß die Polen, die eine Partei wählen und ein Parlament bestellen, welches die klassische Gewaltenteilung abschafft. Die EU-Kommission droht mit Sanktionen und darauf freue ich mich bereits, nicht etwa, weil ich für Polen eine besondere Gefahr sehe, dass da in Zukunft die Menschenrechte nur noch auf Klopapier gedruckt zum Einsatz kommen, sondern weil es einfach Freude bereitet, wenn sich die Zentralautorität der Europäischen Union anschickt, ihre Kompetenzen einmal in der Praxis anzuwenden oder auszuloten oder was auch immer dann daraus wird. Die Polinnen und Polen dagegen möge ihr Gott behüten. Es ist sicher ein anderer als für die meisten Gläubigen, egal ob Christinnen oder Muslime, aber er möge sie doch bitte schützen und dafür sorgen, dass sie ihr Land in Ehren halten und es nicht etwa in eine internationale Isolation führen oder sonst wie zugrunde richten. Man mag den Polinnen und Polen auf einer psychologischen Ebene ihre Angst vor Russland durchaus abnehmen, einmal abgesehen davon, dass das Land bereits zweimal in der Geschichte völlig verschwunden war. Auch alle Nachbarn, inklusive Russland, wissen um dieses sonderbare Selbstverständnis und finden sich damit ab, dass gelegentliche Ausbrüche einer dummen Sorte von Nationalismus unvermeidlich sind, aber auch nicht besonders lange anhalten. Spätestens bei den übernächsten Wahlen wird der halbe Kaczynski wieder in die Wüste geschickt und dann wird man ja sehen, wie es weitergeht. Eine Ahnung davon kann man in Ungarn kriegen, wo, wie ich an dieser Stelle bereits berichtet habe, die rechtsextreme, vielleicht sogar neofaschistische Jobbik neuerdings Positionen der bürgerlichen und liberalen Mitte vertritt, weil der ehemalige Sozialdemokrat Orban unterdessen mit seinem Vokabular derart weit nach rechts national abgedriftet ist, dass die Jobbik dort keinen Platz mehr findet. Dies erinnert mich wiederum an den italienischen Postfaschisten Gianfranco Fini, der vor 10 Jahren plötzlich begonnen hat, liberale Theorien zu vertreten, wie zum Beispiel jene, dass auch Flüchtlinge Menschen seien und als solche behandelt werden müssen. Es kann mit anderen Worten heutzutage eine Partei ihre ideologische Grundlage von einem Tag auf den anderen austauschen, als handelte es sich bloß um einen Schlafanzug. Und das sagt uns weniger über die ideologische Grundlage als vielmehr über das System, in dem wir leben. Dieses System hat keine Gegner mehr. Weder von links noch von rechts. Auf der politischen Ebene finden nur noch Schattenkämpfe statt, in der Regel in der Form aufgewärmter Vergangenheit. Die Neofaschisten halten sich an ihre bekannten Vorbilder, die Linksextremen inszenieren die früheren antiimperialistischen Darbietungen in zu großen Teilen wortwörtlichen Wiederholungen und die Apologetinnen und Apologeten des Bestehenden spielen ihre Rollen im Demokratietheater, so gut sie es eben können. Bemerkenswert dabei ist allenfalls, wie stark die nationalen Ausprägungen die Inszenierungen prägen. Die nordischen Länder halten sich an eine ziemlich rationale Form. Die Französinnen und Franzosen haben soeben einen kleinen Napoleon berufen. Die Italienerinnen und Italiener führen ihr bekanntes Affentheater auf, sodass es nicht einmal besonders überrascht, dass der Berlusconi-Zombie wieder einen Platz auf der Bühne findet. Und daneben übrigens, wie Sauron im Herr der Ringe, zwar nicht mehr über die notwendige physische Präsenz verfügt, um seine Reihen zu organisieren und zusammenzuhalten, aber dass aber die Kraft des Ringes doch immer noch ausreicht, um einzelne Politiker aus der Regierung und aus dem zentristischen Lager abzuziehen. Die Ungarn und die Polen spielen das ungarische und polnische Drama. Im Baltikum scheint, wie in Polen, die Propaganda rund um eine unmittelbar bevorstehende Invasion Russlands die nationale Identität und Politik zu bestimmen. Und vom Dreizack Ukraine, Rumänien und Bulgarien wollen wir uns gerne immer und immer wieder überraschen lassen. Den traurigsten Part spielen seit einigen Jahren die Griechinnen und Griechen. Es gibt Stimmen, die sagen, dass das Erdbeben vor der Küste von Kos von den Griechinnen und Griechen selber ausgelöst worden sei, als sie vor lauter Freude über die deutschlandfeindlichen Ausfälle des türkischen Staats Kaspar Erdogan auf den Boden gestampft hätten. Sie rechnen damit, dass sich die NATO demnächst aus der Türkei zurückzieht und Griechenland wieder zu dem macht, was es lange Zeit war, zum Bollwerk gegen den Islam und mögliche weitere originelle Einfälle aus dem Osten. Damit verbunden wäre eine Lösung für die Staatsschuldenkrise, über die ein normaler Mensch sowieso nur noch verzweifelt den Kopf schütteln kann. Die letzte vernünftige Begründung für das Beharren auf dieser Verschuldung lag darin, dass man dem Land Strukturreformen aufzwingen konnte. Aber von diesen Strukturreformen hat unsereins noch praktisch nichts gesehen und nach wie vor warte ich auf den für mich entscheidenden Parameter in dieser Frage, nämlich die Nachricht von der Einrichtung eines staatlichen Grundbuchverzeichnisses. Damit ist in nächster Zeit nicht zu rechnen und somit kann man dies als griechische Eigenheit verbuchen und schweren Herzens die Schulden ersatzlos streichen mit der Begründung, dieses Land und seine Bevölkerung sind unbelehrbar. Aber ansonsten sind sie ziemlich sympathisch. Dann haben wir noch die Flüchtlingsfrage, unter welcher gegenwärtig vor allem Italien leidet. Irgendeinem saumäßig intelligenten Gremium ist es offenbar beigefallen, dass sämtliche Flüchtlinge auf dem Mittelmeer nach Italien zu pferchen sind, also so 100.000 bis 200.000 Stück pro Jahr. Und dank dem Schengen-Abkommen haben die anschließend nicht mehr das Recht, sich in einem anderen europäischen Staat um Asyl zu bewerben. Das macht ja prächtig Freude, wie ihr euch vorstellen könnt, vor allem den Italienern, die übrigens im Teil südlich der Po-Ebene tatsächlich eine mehrtausendjährige Tradition an Flüchtlingen oder sonstigen Völkerwanderern haben. Das merkt man auch, wenn man sich in diesen Teilen Italiens aufhält. Im Norden gehört die Ausländerfeindlichkeit zum Prêt-à-porter. Aber anstatt sich über Fremdenfeindlichkeit und solche Späße aufzuregen, sollte man sich besser Gedanken machen über mögliche weitere Entwicklungen. Es gibt eine Argumentationskette, die ungefähr so lautet, wenn es Europa nicht gelingt, Afrika in einen eigenen Wirtschaftsraum umzubauen, mit welchem ein halbwegs anständiger Handel zustande kommt, dann schickt dieser Kontinent halt anstelle seiner Waren seine Leute nach Europa. Wenn dies auch nicht die ganze Wahrheit ist, so doch ein Teil. Wie ich schon lange sage, sollte sich die EU bemühen, mindestens in Nordafrika große Wirtschaftszentren zu fördern. Solche strategischen Projekte muss man allerdings auch korrekt kommunizieren. Wenn die europäischen Bevölkerungen nicht begreifen, dass sie erstens gewisse Geschäftsbereiche dorthin auslagern müssen und zweitens im Anschluss daran massiv davon profitieren auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dann entstehen daraus ganz gewaltige Reibereien, die sich immer wieder das Gewand des Nationalismus überziehen. Einmal abgesehen davon, dass der Nationalismus schon seit längerer Zeit zu einer Charge geworden ist, welche im Theater der Neuzeit immer wieder gerne gegeben wird. Als echte Kasper und Pajasse und Harlekine von Darstellern wie Berlusconi, Trump, Orban und dem Verein der Rechtspopulisten, aber in sozusagen gemäßigter Form immer wieder auch von den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aller Länder, egal ob von der konservativen oder der sozialdemokratischen Parteiseite her. Das Schwierige für unsereinen ist in dieser Situation nicht so sehr das stete Bemühen, echte Entwicklungen auszumachen hinter dem politischen Affentheater, sondern in erster Linie so etwas wie eine neue Politik zu formulieren. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine neue ökonomische Politik, wie in Russland zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, sondern um neue Grundsätze, die sich nicht mehr am Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ausrichten, was in einer vollautomatisierten, globalisierten und digitalisierten Wirtschaft sowieso immer aussichtsloser ist, bei einer wichtigen Zwischenbemerkung hierzu. Solange Kaufkraft und Einkommen über Arbeitsplätze transportiert wird, ist die Frage dieser Arbeitsplätze natürlich weiterhin von zentraler Bedeutung, aber sie steht nicht mehr im erwähnten ursprünglichen Zusammenhang des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit, sondern praktisch ausschließlich im Zusammenhang mit Bildung und Infrastrukturen. Wenn man diesmal anerkennt, dann haben wir aber neue Ziele zu formulieren und die müssen sich auf das Zusammenleben richten, auf das Zusammenleben innerhalb der Dörfer und Städte und auch auf das Zusammenleben der verschiedenen Länder und Bevölkerungen. Sie müssen sich weiterhin auf die Qualifikation, sie müssen sich weiter auf die Qualifikation der Menschen richten. Grundsätzlich müssen wir die Ziele um verschiedene Stufen nach oben schrauben. Nachdem wir jetzt die Armut definitiv abgeschafft haben, müssen wir auf eine zweite Menschwerdung des Menschen hinarbeiten, das heißt, auf die volle Entwicklung, auf den vollen Ausbau jener Infrastrukturen, welche in allen Menschen in der ganzen Pracht angelegt sind, also in ihren Köpfen. Alles, was sich diesem Ausbau in den Weg stellt und die Menschen dumm macht und roh, muss man von den Wurzeln bis zu den Spitzen bekämpfen. Ungefähr dies dürfte der Umriss der neuen Ziele sein, über deren Erreichung man dann weiter streiten kann, egal ob auf der Straße oder an langen Abenden beim Rotwein in der Toskana. Guten Tag.